SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Ein US-Präsident unter Druck. Warum Donald Trump mit seiner Rede an die Nation kein Befreiungsschlag gelungen ist und der Verwaltungsstillstand in den USA andauert. Die Südafrika-Reise des Schweizer Außenministers. Wie Ignazio Cassis die Schweizer Entwicklungshilfe umkrempelt. Dann, von wegen die Kurden im syrischen Grenzgebiet schützen, wie das die USA verlangen.
Sobald die Amerikaner das zulassen, wird die Türkei einmarschieren.
Das Rendezvous-Gespräch mit dem Islamwissenschaftler Guido Steinberg über türkische Rhetorik, kurdische Milizen und Machtansprüche. Und dann das Finale. Die siebte und letzte Staffel vom Bestatter ist angelaufen. Wie die Schweizer Serienwelt danach ausschauen wird, ist unser Thema im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Simon Loi. Guten Tag. Seit 19 Tagen steht in den USA die Verwaltung nun schon still, weil sich Republikaner und Demokraten nicht auf die Finanzierung einer Grenzmauer zu Mexiko einigen wollen. 19 Tage mit zum Teil weitreichenden Folgen. Weil die Löhne blockiert sind, können Verwaltungsangestellte teilweise ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Entsprechend gespannt war man, was der US-Präsident zum Shutdown und zum Mauerbau zu sagen hatte nach 19 Tagen Stillstand. Donald Trump richtete sich letzte Nacht aus dem Oval Office im Weißen Haus an die Nation in einer Ansprache zur besten Sendezeit in einem staatstragenden Setting. Christian Lammert ist Professor für Politikwissenschaft am JFK-Institut in Berlin. Ich fragte ihn, das Setting, das war ja schon mal staatstragend. War es auch die Rede Trumps?
Er hat es versucht, staatstragend zu machen. Seine Berater haben ihm eine Rede geschrieben. Er hat sie abgelesen. Er ist von diesem Skript nicht abgewichen. Das war schon ein Versuch, präsidentiell zu wirken, was man bei so einer Rede machen muss. Aber wir haben die altbekannten Inhalte wiedergefunden, die er eigentlich schon bei seinem Wahlkampf immer genutzt hat. Also es war vielleicht ein Trump-Light.
Seit 19 Tagen herrscht nun schon dieser Verwaltungsstillstand. Ist Trump mit dieser Rede als Trump-Light, wie Sie sagen, ein Befreiungsschlag gelungen aus dieser Blockade?
Nein, das glaube ich nicht, weil er überhaupt nichts Neues gebracht hat. Im Vorfeld hat er angekündigt, er werde eventuell den Notstand aufrufen, damit er die Mauer bauen kann und den Kongress nicht braucht. Da hatten einige befürchtet, er würde das jetzt ankündigen. Das hat er nicht gemacht. Er hat keine neuen Argumente gebracht. Er ist nicht auf die Demokraten zugegangen. Im Gegenteil, er hat versucht, die Schuld wieder in Richtung Demokraten zu verschieben. Deswegen glaube ich nicht, dass diese Rede irgendwas in diesem Konflikt verändern wird.
Diese Mauer zu Mexiko, die war ja Trumps wichtigstes Wahlkampfversprechen. Kann er da überhaupt ein Jota nachgeben?
Er kann eigentlich nicht nachgeben und das haben ihm seine Unterstützer vom rechten Flügel der Republikaner und auch in den konservativen Medien schon mitgeteilt. Wenn er hier nachgibt, dann wird die Unterstützung in seinem Kernlager wegbrechen. Die wollen die Mauer, das war das zentrale Wahlversprechen und wenn er hier nicht liefern kann, dann verliert er an Unterstützung und er gewinnt gleichzeitig nicht neue Gruppen hinzu. Das heißt, seine Wahlaussichten für 2020, die nächsten Präsidentschaftswahlen wären extrem gering.
Auch die Demokraten, die mauen ja, um diesen Begriff zu brauchen in diesem Zusammenhang, die sind ja auch nicht bereit, diese 5,7 Milliarden Dollar zu sprechen. Das haben sie auch nach der Rede wieder deutlich gemacht. Zeichnet sich da irgendein Kompromiss ab auf irgendeiner Seite?
Also momentan nicht, weil die Demokraten haben mehr Selbstvertrauen, seit sie die Zwischenwahlen im November gewonnen haben. Damals war auch Trump mit dem Thema die Mauer ganz zentral im Wahlkampf und die Demokraten haben gewonnen. Sie sehen, dass momentan die politische Unterstützung in der Bevölkerung auf ihrer Seite ist. Deswegen werden sie kaum nachgeben. Und deswegen vermute ich, ab Freitag wird das schon der längste Shutdown in der Geschichte der USA sein, dass das auch noch ein paar Tage oder Wochen länger geben kann, weil ich momentan auf keiner Seite die Bereitschaft sehe, nur einen Millimeter zurückzuweichen.
Also letztlich geht es bei Trump um mehr als bei den Demokraten, wenn ich Sie richtig verstehe.
Genau, für Trump ist es wirklich ein ganz zentrales Unterfangen, diese Mauer durchzusetzen. Und da er so offensiv in diese Auseinandersetzung gegangen ist und strikte Forderungen gestellt hat, die eigentlich keine Verhandlung zulassen, kommt er da auch schlecht raus. Und die Demokraten können sich momentan gestützt durch Umfragen, die eigentlich das Problem nicht so sehen, wie Trump es skizziert als große Krise, können sich zurücklehnen und sagen, wir warten, bis diese Administration jetzt zusammenbricht.
Das waren Einschätzungen des Politologen Christian Lammert. Er lehrt am JFK-Institut in Berlin. Nun Nachrichten im Überblick, heute mit Christian Lüscher.
Für einen ehemaligen Angestellten der Großbank UBS fordert die Bundesanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren. Der Mann soll im Sommer 2012 Daten von Bankkunden an das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen verkauft haben. Der Fall wird vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona verhandelt. Die Anklage lautet unter anderem auf qualifizierten wirtschaftlichen Nachrichtendienst, Verletzung des Geschäfts- und Bankgeheimnisses sowie auf Geldwäscherei. Nordrhein-Westfalen kaufte in der Vergangenheit mehrmals Bankkundendaten, um so gegen mutmaßliche Steuerdelikte vorzugehen. In dem Fall, der nun vor dem Bundesstrafgericht verhandelt wird, geht es um mindestens 233 Kundendaten und eine Deliktsumme von über 1,5 Millionen Franken. Fremdsprachige Eltern, die sich zu wenig darum bemühen, ihre Kinder sprachlich zu integrieren, sollen den Zusatzunterricht in der Schulsprache selbst bezahlen. Das verlangt der Thurgauer Grosse Rat in einer Standesinitiative. Diese würde eine Änderung der Bundesverfassung nötig machen, die unentgeltlichen Grundschulunterricht für Kinder garantiert. Das Bundesgericht hatte 2017 entschieden, dass Schulen im Kanton Thurgau von den Eltern für Deutschkurse ihrer Kinder keine Beiträge verlangen dürfen. Die Bestimmung sei nicht vereinbar mit der Bundesverfassung, lautete die Begründung. Die JUSO Schweiz darf am 24. Januar in Davos gegen das World Economic Forum, das WEF, demonstrieren. Die Davoser Regierung hat eine Kundgebung erlaubt. Versammeln dürfen sich die Demonstrierenden auf einem klar definierten Areal, wie die Davoser Behörden mitteilen. Bewilligt wurde die Demonstration mit zahlreichen Auflagen. Letztes Jahr war die Demonstration der Jungsozialisten nicht genehmigt worden. Es liege zu viel Schnee in Davos, argumentierten damals die Behörden. Die Matterhorn-Gotthard-Bahn hat den Zugverkehr auf der Strecke zwischen Dieni im Bündner Oberland und Andermatt im Kanton Uri eingestellt. Der Grund ist der starke Schneefall. Das bedeutet, dass Zugreisende von Graubünden ins Goms nach Brieg und Zermatt oder umgekehrt einen Umweg über Zürich und Bern in Kauf nehmen müssen. Nach Angaben des Bahnunternehmens bleibt der Streckenabschnitt den ganzen Tag geschlossen. Ein Ersatzbetrieb wird nicht angeboten. Nach der erneuten Drohnensichtung an einem Londoner Flughafen erwägt die britische Regierung strengere Vorschriften. Justizminister David Lidington sagte, die Regierung prüfe, inwieweit das Gesetz verschärft werden müsse. Außerdem sollten die Flughäfen mehr Geld in Technologien investieren, um sich vor Drohnen zu schützen und diese notfalls stoppen zu können, sagte Lidington weiter. Gestern Abend wurde der Flugbetrieb in London Heathrow vorübergehend unterbrochen, nachdem eine Drohne gesichtet worden war. Vor Weihnachten musste bereits der Flughafen Gatwick wegen Drohnenflügen zeitweise schließen. Russland und die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA haben sich über den Zugang zum Kontrolllabor in Moskau geeinigt, das sagte ein Sprecher des Kreml. Vertreter der WADA werden heute in Moskau erwartet. Sie verlangen Daten des Labors im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Dopingmissbrauch zahlreicher russischer Sportlerinnen und Sportler. Im September hatte die WADA die suspendierte russische Anti-Doping-Agentur RUSADA wieder aufgenommen. Bedingung war aber, dass Russland der WADA bis Ende Jahr Zugang zum Kontrolllabor gewähren würde. Diese Frist ließ Russland verstreichen. Das Wetter. Im Norden schneit es heute und morgen zeitweise. Die Temperatur erreicht heute 2 Grad, morgen 0 Grad. Im Süden scheint heute zum Teil und morgen vorwiegend die Sonne. Mit Nordföhn gibt es bis zu 10 Grad.
Gestern Sambia, heute Simbabwe, morgen und am Freitag dann Südafrika. Außenminister Ignazio Cassis reist momentan gerade durch die Länder des südlichen Afrika. Der Besuch von Gassis wird auch von der Schweiz aus interessiert beobachtet. Und über allem schwebt die Frage, wie soll sich die Schweizer Entwicklungshilfe verändern? Deshalb hat auch ein Tweet für Aufregung gesorgt. Dieser zeigt, wie der Schweizer Außenminister in Sambia eine Kupfermine von Glencore besucht. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Seinen Besuch auf der Glencore-Mine hat Außenminister Ignazio Gassis also auch auf Twitter dokumentiert, inklusive Foto. Dazu schreibt Gassis, er sei beeindruckt von den Bemühungen um eine Modernisierung der Anlagen und eine Ausbildung der Jungen. Roland Rino Büchel, SVP-Nationalrat und Außenpolitiker, hat Verständnis dafür, dass Gassis die Kupfermine besucht hat.
Ich finde es natürlich besser, wenn man Dinge versucht zu kennen, anstatt einfach aus Distanz zu urteilen. Von daher ist es okay, wenn er das gemacht hat.
Ob es aber nötig war, das in dieser Form via Twitter zu verbreiten, da macht Büchel ein Fragezeichen. Und er sieht auch kritisch, wie Glencore den Tweet des Außenministers für seine Öffentlichkeitsarbeit instrumentalisiert hat. Das hat heute der Tagesanzeiger thematisiert. Noch harschere Worte findet Daniel Hitzig, der Sprecher von Allianz Süd, der Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Entwicklungsorganisationen.
Wir finden, es ist eines Schweizer Außenministers unwürdig, wenn er sich auf diese Weise instrumentalisieren lässt. Wir haben sicher nichts dagegen, wenn sich der Bundesrat vor Ort ein Bild machen will. Das Mindeste wäre aber gewesen, wenn er auch Vertreter der sambischen Zivilgesellschaft und Glencore-Kritiker und Kritikerinnen getroffen hätte.
Denn über den Rohstoff-Multi Glencore gab es in den letzten Jahren immer wieder kritische Berichte. Berichte über Umweltverschmutzung und problematische Arbeitsverhältnisse. Der Streit um den Tweet des Außenministers ist ein Stück weit symbolisch. Dahinter steckt aber ein sehr konkretes und sehr brisantes Anliegen. Ignazio Gassis strebt nämlich eine Neuausrichtung und Fokussierung der Schweizer Entwicklungspolitik an, wie er kürzlich in der Samstagsrundschau von Radio SRF erklärte.
Wir müssen ja schauen, dass in Afrika etwas geschieht, dass die Leute nicht gezwungen sind zu migrieren. Und deshalb müssen wir dort die Gelder konzentrieren.
Die Kräfte in der Entwicklungshilfe konzentrieren, in weniger Ländern aktiv sein, mehr auf Schweizer Interessen achten, das unterstützt SVP-Außenpolitiker Roland Rino Büchel ausdrücklich.
Die Richtung ist absolut richtig, die Herr Gassis einschlägt. Ich hoffe, er zieht sie auch durch. Man muss natürlich Interessen der Schweiz mit Entwicklungshilfe zusammenbringen und nicht irgendwo auf das Gutmenschentum setzen, wie man das von der linken Seite gerne tut.
Dass es in der Entwicklungspolitik auch um Schweizer Eigeninteresse gehe, sei legitim, betont Daniel Hitzig von Allianz Süd. Die Eigeninteressen dürfen aber nicht das Hauptanliegen sein, sonst verliere die Entwicklungszusammenarbeit ihre Glaubwürdigkeit.
Die Frage ist immer, wem soll Entwicklungspolitik letzten Endes nützen? Soll sie primär uns selbst nützen? Wird sie instrumentalisiert für unsere Zwecke? Oder soll sie dazu führen, dass den Bevölkerungen in den Ländern des Südens es tatsächlich besser geht?
Die Schweiz sei international ein kleiner Player in der Entwicklungshilfe, betont Hitzig. Deshalb könne man sehr wohl darüber diskutieren, ob man sich auf weniger Länder beschränken solle. Das müsse aber sorgfältig geschehen und er warnt deshalb davor, sich vor lauter Fokussierung auf Afrika in einer Hauruck-Übung aus den Projekten in Lateinamerika zurückzuziehen.
Der Beitrag von Elmar Plotzer. 12.43 Uhr ist es geworden. Hier gleich, wenn auf Worte Taten folgen, warum die Türkei vielleicht schon bald die Kurden im Norden Syriens angreifen könnte und was das für Folgen hätte. Und danach im Rendezvous Mittag. Winter in Jordanien und unsere Korrespondentin aus dem Bergkanton Glarus friert mit. Die Reportage von und die Schaltung zu Susanne Brunner in wenigen Minuten. Und ein Start-up gründen ist nicht schwer, eins am Leben lassen umso mehr.
Pro Monat eine Woche Überzeit. Im 2014 haben wir kein Salär gehabt, wir Gründer, und dann im 2015 3'000 Franken. Also vor allem über viel, viel Arbeit umsonst.
Blick in die Gründerszene. Ja, als US-Präsident Trump Mitte Dezember ankündigte, die USA zögen ihre knapp 2000 Soldaten aus Syrien zurück, war das auf jeden Fall eine Überraschung. Eine böse für die Kurdenmiliz YPG in Syrien an der Grenze zur Türkei, die mit dem Schutz der USA gegen den IS kämpften. Und eine schöne Überraschung für den türkischen Präsidenten Erdogan, der die Kurdenmiliz YPG als Terrororganisation anschaut. und mit dem Abzug der USA aus Syrien die Gelegenheit sieht, die Kurdenmiliz an der türkisch-syrischen Grenze anzugreifen. In der Zwischenzeit allerdings haben die USA den Rückzug der US-Soldaten aus Syrien etwas relativiert und der Sicherheitsberater von US-Präsident Trump, John Bolton, hat von der Türkei Garantien verlangt, diese syrischen Kurden ja nicht anzugreifen. Was wiederum der türkische Präsident nicht zu schlucken bereit ist, ihr akzeptiere diese Forderung der USA nicht, sagte er gestern. Guido Steinberg ist Islamwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ich fragte ihn, macht Erdogan mit diesen Worten bloße Rhetorik?
Nein, das ist nicht bloße Rhetorik. Der türkische Präsident macht seit Monaten immer wieder klar, dass die Türkei nicht bereit ist, die Präsenz der YPG auf der syrischen Seite der Grenze zu dulden. Und er hat auch schon mit einem Vorgehen gedroht, als amerikanische Truppen noch permanent dort stationiert waren. Wir müssen damit rechnen, dass die Türkei ihre Drohungen ernst meint.
Das würde heißen militärische Intervention.
Zumindest eine begrenzte militärische Intervention. Die Türken sind wahrscheinlich nicht in der Lage, weit nach Syrien einzumarschieren. Aber sie wollen auf jeden Fall eine Präsenz der YPG direkt an der Grenze verhindern. Sobald die Amerikaner das zulassen, wird die Türkei einmarschieren.
Mit welchen Konsequenzen?
Nun, das hätte die Konsequenz, dass die Autonomie der Kurdengebiete, die es faktisch seit 2012 gibt, beendet ist. Und eine zweite Konsequenz wäre, dass wohl das syrische Regime, die Russen und die Iraner versuchen würden, in so einer Art Rennen um Ostsyrien zu verhindern, dass die Türkei zu große Gebiete einnimmt. Also wir hätten es dann auch mit einer Konkurrenz zwischen Syrien und der Türkei zu tun.
Aber ich habe Sie richtig verstanden. Die Türken werden erst dann intervenieren, wenn es das Okay gibt, der USA. Das sieht ja im Moment aber noch nicht danach aus.
Genau, das sieht nicht danach aus und das ist auch ein Grund für die große Verstimmung in Ankara. Die Türkei hat sich sehr über diesen Tweet von Donald Trump vom 19. Dezember gefreut. Der Abzug der Amerikaner wird seit langer Zeit erwartet, damit die Türkei sich gegen die YPG wenden kann. Dass der Sicherheitsberater Bolton und auch der Außenminister Pompeo diesen raschen Rückzug jetzt zu verhindern suchen, hinauszuzögern suchen, ist eine Quelle großer Enttäuschung und deswegen diese heftigen Reaktionen.
Ist denn das Ziel der Türkei weiterhin, eine Ordnungsmacht zu sein im Nordosten Syriens?
Ja, auf jeden Fall. Es geht allerdings der Türkei tatsächlich in erster Linie darum, die Präsenz der YPG zu bekämpfen. Aus Sicht der Türken ist die YPG ein integraler Bestandteil der türkischen PKK. Und deswegen ist diese große Autonomiezone und auch die Bewaffnung der YPG mit amerikanischen Waffen eine Bedrohung aus türkischer Sicht. Und das ist zunächst einmal das Ziel, diese YPG zu zerschlagen. Darüber hinaus möchte die Türkei natürlich auch als Regionalmacht wahrgenommen werden. Und das in erster Linie durch eine Präsenz im Nachbarland Syrien.
Ist denn diese Angst vor der PKK und damit vor der YPG gerechtfertigt?
Also diese Angst vor der YPG ist aus meiner Sicht etwas übertrieben, weil die YPG sich große Mühe gibt, nicht in Richtung Türkei vorzugehen. Strukturell ist es allerdings so, dass sie tatsächlich ein hundertprozentiger Ableger der PKK ist. Die Kommandeure, die faktischen Kommandeure der YPG, die sitzen im PKK-Hauptquartier im Kandilgebirge im Irak. Und deswegen muss die Türkei natürlich aufgrund ihres Konflikts mit der PKK damit rechnen, dass diese Organisation auch in der Türkei erstarkt, wenn sie im Nachbarland Syrien eine permanente Präsenz errichtet. Also im Prinzip gerechtfertigt, wenn auch etwas übertrieben.
Also die Türkei möchte eine Ordnungsmacht sein im Nordosten Syriens. Jetzt hat ja aber die Türkei auch den Auftrag, diese entmilitarisierte Pufferzone um Idlib zu garantieren. Und wenn man jetzt so die Entwicklung der letzten Stunden anschaut, dann sieht man, dass dort ein Al-Qaida-Ableger wieder erstarken konnte. Jetzt frage ich mich schon, kann die Türkei oder will sie nicht dieses Gebiet dort unter Kontrolle halten, um Idlib?
Ja, das Gebiet um Idlib wird nicht von der Türkei kontrolliert. Es ist tatsächlich Rebellengebiet und die Türkei hat in Verhandlungen mit Russland zugesagt, die Grenzgebiete zwischen den von den Rebellen gehaltenen Gebieten und den vom syrischen Regime gehaltenen Gebieten gemeinsam mit den Russen mit gemeinsamen Patrouillen zu sichern. Da sind aber nur etwa 1000 türkische Soldaten in einem wirklich sehr, sehr großen Gebiet. Es ist vollkommen klar, dass diese 1000 Mann auch gemeinsam mit den Russen nicht verhindern können, dass es zu Zusammenstößen kommt. Dazu kommt allerdings auch noch ein weiterer Aspekt. Aus Sicht der Türken ist Idlib sehr viel weniger wichtig als weiter nördlich Afrin, als weiter östlich die Kurden, die weiteren Kurdengebiete. Die absolute Priorität der Türkei, und das werden wir in den nächsten Monaten sehen, ist die YPG, also die syrische PKK. Die Rebellen, das ist auch der Türkei klar, haben den Bürgerkrieg verloren. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann auch Idlib wieder zurück an den syrischen Staat fällt.
Diese YPG, diese Kurdenmiliz, hat sich ja in der Zwischenzeit wieder ein bisschen mehr verbrüdert mit dem syrischen Regime, mal die Fühler in Richtung Assad ausgestreckt. Das ist die Überlebensgarantie.
Ja, es ist eine Garantie, aber nicht für das Überleben. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass die YPG bzw. ihr politischer Flügel, die PYD, vor 2011 in Syrien massiv verfolgt wurde, sodass der amerikanische Abzug die syrischen Kurden letzten Endes vor die Wahl zwischen Pest und Cholera stellt. Pest ist das Regime, Cholera ist die Türkei, und sie entscheiden sich für das Regime, wohl wissend, dass das Regime natürlich die Kontrolle über die Kurdengebiete wiederherstellen will, vielleicht aber, und darauf hoffen sie, nicht kann.
Guido Steinberg forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Viel Schnee in Österreich und auch in Teilen der Schweiz, aber auch verschiedene Länder im Nahen Osten werden in diesen Tagen von Winterstürmen geplagt. Im Libanon sind die Schulen wegen Schnee und Überschwemmungen bis morgen geschlossen. In Jordanien gab es Hagelstürme und bereits zum zweiten Mal seit Sonntag Schnee. Die Kältewelle macht den Menschen zu schaffen, denn ihre Häuser und Wohnungen sind nicht für harte Winter gemacht. Dort in Jordanien reden viele vom härtesten Winter seit Jahren. Herr Susan Brunner, Sie leben in Jordanien, in Amman. Als Glarnerin sind Sie ja die Kälte gewohnt. Und trotzdem finden Sie es ja jetzt auch ziemlich kalt, nicht?
Ja, und zwar deshalb, weil es im Gegensatz zu Glarnerstuben hier auch in den Wohnungen kalt ist, weil diese eben nicht auf Winter eingestellt sind. Ich muss mich also wie die meisten Leute auch tagsüber mit Wolldecke und Bettflasche auch jetzt warm halten. Aber immerhin habe ich eine Heizung, die wenigstens etwas warme Luft bläst.
Ja, viele Menschen in Jordanien fehlt allerdings das Geld, um ihre Wohnungen zu heizen. Und wie die Menschen mit der Kälte umgehen, das zeigt jetzt Ihre Reportage, Susanne Brunner.
Ein eisiger Wind fegt durch Amman. Straßenschilder klappern ebenso wie den Menschen die Zähne. Die meisten haben sich einen Schal ums Gesicht gewickelt, richtige Winterjacken haben die wenigsten. Der Schreiner Mohammed hat in seiner Werkstatt behelfsmäßig ein Feuer gemacht. In einem eisernen Kübel brennt ein Brett, beißender Rauch breitet sich aus. Er friert. Mehr als sonst um diese Jahreszeit, sagt er. In früheren Jahren habe er mit Arbeiten warm bekommen. Jetzt habe er aber keine Arbeit, deshalb das Feuer. Die Regierung sei schuld an der schlechten Wirtschaftslage. Sie mache gar nichts für die Leute. Mohammed hält einen Kanister hoch. 3 Dinar koste ihn ein Kanister Kerosin und damit könne er gerade mal einen Tag lang heizen. 3 Dinar, umgerechnet 4.20 Franken, sind in diesen Tagen mehr als die Hälfte seiner Tageseinnahmen. Das Essen werde auch immer teurer und deshalb würden er und seine Familie sich abends in ihrer Wohnung in Decken hüllen und den Heizofen nur auf die unterste Stufe stellen. Nur lästern will Mohammed nicht. Gott sei Dank gebe es jetzt genug Regen, das brauche das Land, sagt er, während er seine Hände am Feuer wärmt. Später am Tag regnet es dann tatsächlich noch in Strömen, sogar Schnee fällt, was die Situation der Menschen im jordanischen Königreich aber im Moment nicht einfacher macht. Ein paar junge Frauen im Stadtzentrum klagen, dass nicht einmal ihre Schulen geheizt seien. Öl, Diesel, Strom seien teuer, alles werde immer teurer. Und deshalb stellten sogar teure Privatschulen die Heizungen ab. Aber so sei das Leben in Jordanien halt.
Kohle ist teuer, auch Diesel ist teuer, alles ist teuer.
Während die jungen Frauen trotz der Kälte noch kichern, findet ein Kleiderhändler, bald müsse sich die Regierung warm anziehen, denn die Leute hätten genug.
Jordan, it's like bomb. All the people, they're gonna blow up in any second.
Jeden Moment könnten die Leute explodieren, wie eine Zeitbombe. Im Moment dächten alle nur daran, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Das wolle die Regierung so. Sie wolle nicht, dass die Bevölkerung auf andere Gedanken komme, solche, die der Regierung gefährlich werden könnten.
The situation is very dangerous, believe me, in Jordan.
Alles halb so wild finden die beiden Männer im Lieferwagen mit der stadtbekannten Melodie. Sie verkaufen Gasflaschen, 100 pro Tag. Viel mehr als in den vergangenen drei Wintern. Umgerechnet 10 Franken kostet es, eine Gasflasche zu ersetzen. Das können sich viele gerade noch leisten, weil sie damit, je nach Heizstufe und Gebrauch, bis zu 2 Wochen lang heizen können.
Eine Reportage von Susanne Brunner. Ja, Susanne Brunner, außer den Gasflaschenverkäufen scheinen fast alle unzufrieden zu sein mit der jordanischen Regierung. Was kommt da auf diese Regierung zu?
Es kommt ja seit Monaten immer wieder zu Protesten. Allerdings sind diese recht klein. Der Staat dämmt sie auch mit massivem Polizei- und Armeeaufgebot jeweils ein. Man muss auch sagen, dass die Leute eher bei wärmerem Wetter und an den langen Abenden des Ramadan demonstrieren. Und das hat der letzte Juni gezeigt. Damals gingen einige 10.000 auf die Straße und der Premierminister musste den Hut nehmen. Sein Nachfolger muss seine Versprechen einlösen, wenn er Demonstrationen verhindern will.
Eben, gibt es ein Anzeichen, dass die Regierung den Ärger der Menschen hört und Änderungen herbeiführt?
Ja, sie kündigt ständig Maßnahmen an, gegen die Korruption zum Beispiel oder Beschäftigungsprogramme für Jugendliche, den Bau neuer Fabriken, neue Investitionen. Aber es ist einfach so, am Leben der Leute ändert sich kaum etwas, respektive es wird immer schlechter.
Vielen Dank für diese Informationen, Susanne Brunner live aus Amman. Ein Armband, das die fruchtbaren Tage einer Frau misst, oder eine künstlich gezüchtete Haut, die zum Beispiel Patienten mit Verbrennungen helfen soll. Das sind 2 Beispiele für Ideen von Schweizer Jungunternehmen, die im letzten Jahr in die Top 100 der besten Schweizer Start-ups gewählt wurden. Doch bis so ein Start-up Erfolg hat, dauert es oft mehrere Jahre. Die Aufbauphase ist schwierig. Darum fordern junge Unternehmerinnen und Unternehmer schon seit langem bessere Rahmenbedingungen, zum Beispiel bei den Steuern. Viel getan hat sich trotzdem nicht, erklärt Zürich-Korrespondent Christoph Brunner.
Reto Lemmler ist schon 2-mal auf die Nase gefallen mit Start-up-Ideen. Jetzt, beim 3. Versuch, sieht es besser aus. Der 43-jährige Zürcher hat 2014 mit einem Kollegen Testing Time gegründet – eine Internetplattform, die Testpersonen für Marktforschungen an internationale Konzerne vermittelt. Die Firma hat schon wichtige Kunden für sich gewonnen, befindet sich aber immer noch in der Start-up-Phase, ist also weiter auf Kapital von externen Investoren angewiesen. Die letzten 4 Jahre seien intensiv gewesen, sagt Reto Lemmler.
Pro Monat eine Woche Überzeit. Im 2014 haben wir kein Salär gehabt. Wir Gründer und dann im 2015 3'000 Franken, also vor allem über viel Arbeit umsonst.
Viel Arbeit und wenig Lohn. Das gehöre bei einer Start-up-Gründung dazu, sagt Bea Cilic vom Institut für Jungunternehmen, das Start-ups unterstützt.
Bei einem wirklichen Start-up, oder, der muss in den ersten 5 Jahren massiv investieren und wird definitiv keinen Gewinn erwirtschaften.
Deshalb sei es besonders störend, dass sich die Start-ups in dieser schwierigen Anfangszeit wegen der Steuern Sorgen machen müssen. So hat zum Beispiel 2016 der Kanton Zürich erst nach großem Protest der Start-up-Szene seine Steuerpraxis zugunsten von Start-ups geändert. Seither zahlen Start-up-Gründer für ihre Firmenanteile erst dann die volle Vermögenssteuer, wenn ihre Firma Gewinne schreibt. Für die Mitarbeiter von Start-ups gilt diese Kulanz aber nicht. Und das sei schweizweit ein ungelöstes Problem, sagt Bea Cilic. Viele Startups beteiligen in der Anfangsphase ihre Angestellten an der Firma, um sie so für die eher tiefen Löhne zu entschädigen. Diese Mitarbeiteraktien müssen die Angestellten voll als Vermögen und Einkommen versteuern.
Und wenn dann hier eigentlich Mitarbeitern keine Chance geboten wird oder über einen steuerbefreiten Kapitalgewinn zu profitieren und auf diesem Pseudovermögen effektive reale Steuern abführen muss, oder, dann ist das ein Unding.
Denn das macht es für Startups schwierig, gute Mitarbeiter zu finden. Verschiedene Politikerinnen und Politiker haben in den letzten Jahren in Bundesbern immer wieder auf dieses Problem aufmerksam gemacht. Aber das eidgenössische Finanzdepartement sah lange keinen Handlungsbedarf. Die Wettbewerbsbedingungen seien bereits gut, hieß es. Steuerprivilegien für Startups brauche es nicht. Außerdem hätten die Kantone einen gewissen Handlungsspielraum. Unternehmerin und SP-Nationalrätin Jacqueline Badran pocht aber auf eine nationale Lösung.
Eigentlich ist es inakzeptabel, dass die Mitarbeiter von Startups auf die Willkür der kantonalen Verwaltungen angewiesen sind. Das muss man gesetzlich regeln, sodass das dann für alle gleich ist.
Das fand in der Herbstsession 2018 auch eine Mehrheit von National- und Ständerat. Es wurde schließlich ein Vorstoß überwiesen, der bessere Rahmenbedingungen für Startups fordert. Nun muss Finanzminister Uli Maurer gegen seinen Willen reagieren. Die Steuerverwaltung werde im ersten Quartal 2019 Vertreter von Startups und den Kantonen zu einem Hearing einladen, gab er Anfang Dezember in der Fragestunde des Nationalrats bekannt.
Ziel ist die Identifizierung der wichtigsten steuerlichen Hindernisse für Startups und ihre Mitarbeitenden. Darauf aufbauend können gezielte Maßnahmen vorgeschlagen werden.
Eine sehr offene Formulierung. Beat Schillig vom Institut für Jungunternehmer glaubt deshalb nicht, dass sich die Rahmenbedingungen für Startups in absehbarer Zeit verbessern.
Viele irgendwo in der Politik haben noch gar nicht verstanden, was überhaupt ein Startup ist.
Dabei seien Startups mit ihren Ideen und Produkten mitverantwortlich dafür, dass die Schweiz in Sachen Innovationen zu den Weltmeistern gehöre. Die Schweiz müsse ihren Startups Sorge tragen, sonst gerate dieser Innovationsmotor ins Stocken.
Eins nach eins. Bestattung des Bestatters. Gestern hat die letzte Staffel der TV-Serie begonnen. Zeit für neue SRF-Eigenproduktionen. Wir reden über Swissness, Inhalte und das internationale Potenzial von Schweizer Serien. Gleich im ersten und vierten, nach den Mittagsschlagzeilen, Christian Löscher.
Nach tagelanger Unsicherheit dürfen in Malta zwei deutsche Schiffe anlegen, die 49 Migranten und Flüchtlinge an Bord haben. Die Geretteten sollen auf 8 verschiedene EU-Staaten verteilt werden. Menschenrechtsorganisationen hatten über dramatische Zustände auf den Booten berichtet. Eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren, das fordert die Bundesanwaltschaft für einen ehemaligen Angestellten der Grossbank UBS. Er soll Daten von Bankkunden an das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen verkauft haben. Die Schweizer Jungsozialisten dürfen in Davos gegen das WEF demonstrieren. Die Davoser Regierung hat eine Kundgebung erlaubt unter zahlreichen Auflagen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.